Ja, wir wollen uns mit dem ersten Thema beschäftigen, auch Christen scheitern. In der Vorbereitung sind mir eigentlich zwei Namen sofort eingefallen, außer meinem eigenen, die mir in der Bibel sofort dabei eingefallen sind. Und das sind wohl vielleicht auch die Bekannten, die in ihrem Leben wirklich an eine Grenze gekommen sind und gescheitert sind. Das ist einmal der David, der uns ja oft so bekannt ist, wie er gescheitert ist mit dem Ehebruch, mit Mord, mit einer schrecklichen Familientragödie. Oder im Neuen Testament Petrus. Petrus, der im Hof des hohen Priesters war und als dann er erkannt wurde als einer der Jünger Jesu, Jesus dreimal verleugnet hat. Ich habe mir so überlegt, eigentlich könnte man auch über so ein Thema, auch Christen scheitern, haben wir das überlegt, auch nennen, wenn der Hahn kräht oder Nathan zu Besuch kommt. Ja, wenn der Hahn kräht oder Nathan zu Besuch kommt, um deutlich zu machen, da ist jetzt etwas in deinem Leben, das ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte oder wie vielleicht auch Gott das nicht wollte. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt, am 1. Mai 2017 ist am Himalaya einer der bekanntesten und besten Extrembergsteiger, Uli Steck aus der Schweiz, verunglückt. Der Routinebergsteiger war bekannt dafür, dass er alle 82 Gipfel der 4000er oder über 4000er in den Alpen bestiegen hat, Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hat, immer wieder neue Kletterrouten ausprobiert hat und er zählte zu den besten Solo-Kletterern. Und jetzt ist er auf einem Nachbarberg des Mount Everest abgestürzt und tödlich verunglückt. Und er stand immer in dieser Spannung zwischen neuen, höheren Zielen zu erreichen und dem Scheitern. In seinem letzten Interview sagte er, Scheitern heißt für mich, wenn ich sterbe und nicht heimkomme. Er scheiterte, man weiß nicht genau, er war allein unterwegs, aber vielleicht nur wegen einem kleinen oder unbedachten Fehltritt. Vielleicht war es auch nur ein Ausrutscher und dann war es vorbei. Und da habe ich gedacht, wie schnell sind es oft auch in unserem Leben vielleicht kleine, unbedachte Fehltritte, vielleicht nur ein Ausrutscher und sie verändern unser ganzes Leben oder unser Leben scheint für gescheitert. Eine Unachtsamkeit mit einem Sekundenschlaf im Straßenverkehr. Ein kurzer Blick aufs Smartphone und man rutscht auf dem Smartphone beim Autofahren übers Display. Oder wie es diesem älteren Mann erging jetzt, der beim Fahren einfach nur Bremse und Gas verwechselt hat. Wenn auch nicht jedes Scheitern bei uns vielleicht die endgültigen Folgen von Tod und Leben mit sich bringen, so ist doch das Scheitern und das Versagen in unserem Leben ein ständiger Begleiter. Das Fehlschlagen, das Misslingen oder Nicht-Erreichen, das prägt unser Leben. Das prägt unsere Persönlichkeit, unsere Familien. Ja, und es prägt auch unseren Glauben. Vor kurzem las ich eine Auswertung von einer Umfrage über hauptamtliche Prediger. Und dabei ging es um das Scheitern im Dienst. Und dann hieß es, und da las ich dann, entscheidend ist, wie wir mit Scheitern umgehen. Unser Umgang mit dem Scheitern, mit Schwachheiten oder mit dem eigenen Versagen legt unsere Theologie offen. Wie gehen wir mit Scheitern um? Ich möchte dazu einige Verse lesen aus dem 1. Johannesbrief. Wer eine Bibel mit dabei hat, ich lade dazu ein, einfach auch mit in der Bibel mit aufzuschlagen. Sie haben ein Manuskript vor sich, da können Sie auch mitverfolgen, die Hauptgedanken des Vortrages. Der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Ich lese aus der Schlachter 51. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wer ist das Sühnopfer für unsere Sünden? Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wie prägt Scheitern unseren Glauben? Ich bin davon überzeugt, ist unser Glaube von einer falschen Rechtfertigung bestimmt, wo ich etwas leisten muss, um Gott zu gefallen, da wird mein Scheitern zum echten Versagen. Weil da rückt der Mensch mit seiner Leistung und mit seinem Tun, mit seiner Tat in den Mittelpunkt. Und das kann schon nicht gut gehen. Ist dagegen mein Glaube von der Gnade Gottes bestimmt, die mich allein vor Gott wohlgefällig macht, gehört Scheitern zum Leben. Und mein Versagen drängt mich zur Liebe Jesu hin. Da steht dann auf einmal Jesus und seine Erlösungstat im Mittelpunkt. Ich freue mich sehr über dieses Thema, weil es für mich persönlich eine Herausforderung ist und eine Auseinandersetzung, die mich in meinem Leben immer wieder auch an die Grenzen bringt. Ich habe selbst bei mir gemerkt, wie schwer es ist, der Wahrheit ins Auge zu schauen, der Realität meines eigenen Scheiterns sich zu stellen. Und ich muss sagen, da bin ich selber noch nicht fertig damit. Gottes Wort möchte uns helfen, unser Scheitern gerade auch als Christen richtig einzuordnen, es zu bewerten. Und Gottes Wort will uns dabei aufzeigen, wie wir damit richtig umgehen können. Und dabei wünsche ich uns heute, dass wir heute nicht zuerst den anderen und sein Scheitern im Kopf haben, sondern unser eigenes Versagen oder Scheitern und dass das, was wir hören, zuerst uns, mir selbst gilt. Das Erste, die Bibel, eine Geschichte oder die Geschichte einer gefallenen Menschheit. Die Geschichte des gescheiterten Menschen beginnt ja im Versagen und mit dem Versagen im Garten Gottes in Eden. Und es zieht sich wie ein roter Faden bis in die Gegenwart zu dir und zu mir in mein Leben hinein. Römer 5, Vers 12 beschreibt es so deutlich, wo Paulus sagt, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Der Mensch versagt. Was bedeutet das? Er versagt Gott seinen Willen. Er verweigert Gott seinen Willen. Er verneint Gott den Gehorsam, so wie wir es in 1. Mose 3 lesen im Sündenfall. Versagen bedeutet unterlassen, verweigern oder zurückhalten. Adam und Eva scheiterten an dem ausdrücklichen Gebot, das Gott gegeben hat, vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen. Sie hatten sich vom Willen Gottes losgesagt. Von Gottes Gebot abgefallen. Ungewollt. Beeinflusst von der Schlange wurde Eva verführt und Adam und Eva wurden zum Werkzeug, ja zum Handlanger, zum Sklaven des Zerstörers. Adam und Eva wurden dabei in ihrem Scheitern zum eigenen Opfer oder zum Opfer ihrer eigenen Tat. Jeder von uns erlebt diese Auswirkungen in unserem eigenen oder in seinem eigenen Alltag und wie oft werden wir selbst dabei Opfer unserer eigenen Charakterschwäche oder unserer bösen Gedanken und Taten. Da eskaliert der Familienstreit, die Gedanken des eigenen bösen Herzens, die dann bei ungünstigen Momenten auf einmal zu Tat oder zu Worten werden. Uli Steck, fand ich interessant, in einem Artikel, musste einmal 2013 einen Aufstieg zu Mount Everest abbrechen, weil es zu einer Schlägerei kam. Da denkt man sich, die haben doch alle das eine Ziel. Aber selbst nach diesem Streben auf den höchsten Berg, eine Schlägerei mit nepalesischen Einheimischen, die dann ihn und seine Begleiter mit dem Tod bedroht haben, dann musste er abbrechen. Streit, Sünde, Versagen, wo man hinkommt, ob in der Welt oder im eigenen Leben, der ist immer da, wo ich bin. Komisch. 1. Mose 8, Vers 21, da sagt die Bibel uns, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Oder wir kennen die Stelle aus Markus 7, Vers 21, wo Jesus sehr deutlich sagt, denn von innen, aus dem Herzen heraus, kommen die bösen Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Böses kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Der Mensch ist also gar nicht so gut, wie er immer von sich denkt. Und hier schauen wir der Wahrheit ins Auge. Und hier liegt die eigentliche Ursache für das Scheitern des Menschen. Es benötigt ein klares biblisches Menschenbild. Es ist eben nicht wahr, dass der Mensch von Geburt an gut ist. Wir können mal mit aufschlagen Hiob 4. Hiob Kapitel 4. Wir wollen immer wieder uns auch mal die Zeit nehmen, um einige Bibelstellen selbst im Wort Gottes nachzulesen und vor Augen zu haben und uns Gottes Wort vor Augen zu führen. Hiob 14, der Mensch, vom Weib geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Voller Unruhe. Es prägt gerade unsere Zeit und unsere Zeitgeist, Unruhe, Hektik, Stress. Und dann heißt es Vers 4, gibt es einen Reinen unter den Unreinen? Keinen einzigen. Oder Kapitel 15, Vers 14. Wie kann der Sterbliche den Reinen, der vom Weibe geboren ist, gerecht sein? Wie kann das gehen? David sagt, ich bin in Sünde geboren, im Psalm 51, Vers 7. Seit diesem Sündenfall wird der Mensch mit einer natürlichen Abneigung zu Gottes Willen geboren. Wir sind Teil dieser gefallenen und gescheiterten Schöpfung. Paulus sagt es in Römer 3, Vers 12 so deutlich und klar, so strikt, so rigoros. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Was für eine harte Kritik. Darf Gott uns kritisieren? Abgewichen. Es meint in eine falsche Richtung gegangen. Könnte auch sagen, desertiert, die Seite gewechselt. Der Mensch hat Gottes Weg verlassen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und wie oft ist das in unserem Leben der Fall? Ja, sogar der Christ ist von dieser Abneigung und von diesen eigenen Wegen nicht befreit. Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, wir sind unter die Sünde verkauft. Da heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und die Sünde verkauft, unter die Sünde verkauft. Sprüche sagen mal, es sind Stricke der Sünde, die mich umgeben und mich gefangen nehmen. Und darum macht das Versagen auch vor Männern und Frauen Gottes in der Bibel keinen Halt. Und ich habe so gedacht, schauen wir nur mal die Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 durch. Oder die Liste einfach der Persönlichkeiten in der Bibel. Abel, er wurde von seinem Bruder erschlagen. Noah, der sich betrunken hatte und seine Töchter mit ihm Unzucht begingen. Da war Abraham, der in seiner Ehe verantwortungslos und egoistisch handelte und seine Frau verleugnete und sie dann der Gefahr des Ehebruchs aussetzte. Sarah, die in ihrer Ungeduld bereit war zu unmoralischen Handlungen und falschen Handlungen und ihrem Mann ihre Magd Hagar gab, nur damit sie sich den Kinderwunsch erfüllen konnte. Da war Mose, der in seinem beruflichen Versagen scheiterte in seiner Karriere im Hof des Pharaos aus Zornausbrüchen, aus einer emotionalen Ungefasstheit und diesen Ägypter erschlug und dann auf der Flucht war. Und irgendwie zeigt, dass dieser Charakter, auch wenn er als der sanftmütigste unter der Sonne galt, doch immer wieder auch durchkam, als er auch zweimal gegen den Felsen donnerte. David, was für ein einziges Familiendesaster, Ehebruch, Mord, Hass seiner Söhne, die eigenen Söhne, einer davon vergewaltigte seine Schwester, ein Mörder, Rebellen. Es schien nur ein unmoralischer Ausrutscher gewesen zu sein mit Bathseba. Und doch hat diese Sünde wie eine Spirale ihn tief, tief, tief in eine Dunkelheit hineingerissen. Petrus, der so laut seine Glaubenstreue gegenüber Jesus ankündigte und im Hof der Hohenpriester versagte und seinen Herrn dreimal verleugnete. Paulus, der sogar nach seiner Bekehrung als einer der Apostel, die die Welt bewegt haben, auf der zweiten Missionsreise bereits in einen Streit mit Barnabas geriet, wegen Markus, und dass auf einmal keine gemeinsame Missionsarbeit mehr möglich war. Sie alle wollten Gott gefallen, aber sie scheiterten. Jeremia 8, Vers 4, ist mir in der Vorbereitung nochmal eingefallen, da heißt es, so sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, wer fällt und steht nicht wieder auf, wer weicht vom rechten Weg ab und kehrt nicht wieder um. Das ist doch unser natürliches, wir wollen Gott gefallen, wir wollen aufstehen, weitergehen. Aber irgendwie waren sie gescheitert. Sie alle gingen durch die Erziehungsschule Gottes. Und sie erlebten Gottes Gnade. Was macht das mit uns, wenn wir das hören? Es könnte uns trösten, weil es sogar große Gottesmenschen nicht anders erging. Könnte uns gelassen machen, wenn es denen auch so ging. Es könnte uns gleichgültig machen, denn wenn die das schon nicht geschafft haben, warum soll ich mir denn so einen Kopf zerbrechen? Es könnte uns aber auch aufwecken, indem wir die Gefallenheit des Menschen und die dringende Notwendigkeit der Abhängigkeit zu Jesus erkennen und auch suchen. Wie oft erlebe ich das in der Seelsorge oder auch im eigenen Leben, wie schmerzhaft das Versagen ist, weil uns immer wieder dieselbe Sünde einholt. Dass Ehen sind, die scheitern, die auseinandergehen, oder Ehen, die im Dauerstreit oder vielleicht sogar im Dauerkrieg liegen. Eltern, wo die Kinder groß werden, Vorwürfe machen, sagen, was du alles falsch gemacht hast, Schuld an der eigenen Misere des Lebens sind ja die Eltern, aber nicht der Mensch selber. Oder vielleicht Kündigungen erfahren, weil man auf einmal die Leistung nicht mehr bringt. Weil Umstrukturierungen da sind, ein anderes Betriebsmodell da ist und dann wirst du ausrangiert. Und hier macht dieses Scheitern keinen Halt vor Christen, scheint es manchmal. Wenn bei einer Bewerbung in einem Lebenslauf zu viele Wechsel verzeichnet sind, dann steigt immer die Frage auf, warum ist er immer so gescheitert? Ich habe jetzt von einem Missionar einen Brief bekommen, der bekam die Kündigung nach 2 Jahren. Der Grund, du passt nicht in unser Leistungsprofil. Ich habe mich gefragt, ist das Berufung, das Leistungsprofil? Nicht das Beziehungsprofil, sondern das Leistungsprofil. Man will Gott gefallen, Gottes Willen tun, aber irgendwie gelingt es uns nicht. Wie sehr man sich auch anstrengt, Gott zu gefallen, die Realität zeigt, dass auch wir immer wieder die Neigung haben, von Gott abzufallen. Und manchmal bist du nicht mal daran selbst schuld oder scheint dennoch irgendwie du dieses Versagen oder das Gefühl des Versagens zu haben. Ich habe so gedacht, findet hier die Menschenseele keinen Halt und keine innere Heilung und Vergebung und Ruhe, ja, keinen Frieden, dann macht es uns mürbe. Dann macht es uns schwermütig, lebensmüde. Es führt uns vielleicht sogar zu Kapitulation und zum Zweifel am Glauben an Jesus. Und da gibt es viele geistliche, seelische Nöte in unserer Zeit, wo Christen seelisch daniederliegen. Vielleicht wegen einem falschen Verständnis und Umgang mit Versagen. Und hier setzt die großartige Botschaft der Erlösung ein. Das ist das Zweite, der Christ befreit und begnadigt. Das ist der Grund von Gottes Heilsweg und Heilsplan zur Rettung der Menschen. Er will uns herausretten aus dieser gefallenen Welt. Jesaja 52, Vers 3 sagt, denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden. So sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden. Die Bibel, nicht nur eine Geschichte einer gefallenen Menschheit, und das ist das Großartige, sondern die herrliche Botschaft der Errettung durch Jesus Christus. Doch von was ist denn der Mensch, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, befreit? Und jetzt möchten wir nach einem biblischen Verständnis vom Wesen der Sünde, aber auch von der Erlösung uns Gedanken machen. Was geschieht denn mit der Sünde, wenn du Christ geworden bist, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast? Ist jetzt alles perfekt? Bin ich befreit von aller Schuld und Sünde, von allen Problemen? Die Bibel gibt hier eine wichtige Unterscheidung von Sünde und den Sünden. Ich finde es in diesem ersten Johannesbrief, finde ich, sehr eindrücklich dargestellt, wo einmal in Vers 8 von Kapitel 1, schaut mal rein in eure Bibel nochmal, zu lesen ist, wo einmal es heißt in Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Ja, die Wahrheit ist nicht in uns. Die Bibel spricht hier vom Wesen der Sünde. Ihr habt auf eurem Manuskript diese Gegenüberstellung. Sünde ist was wir sind. Wir sind in diesem sündhaftigen Leib. Das ist die Natur des Menschen, die Sünde, die innewohnend in uns ist. Es ist die Wurzel, die Quelle, ja, die Ursache für die Tatsünden, das, was wir tun. Die Sünde ist bei allen gleich. Wir sind in Sünde geboren. Keiner ist gut. Alle sind abgewichen. Das ist das, was Johannes hier sagt. Wenn wir sagen und behaupten, wir sind gut, wir haben keine Sünde, dann verführen wir uns selbst. Dann ist das Scheitern vorprogrammiert. Und in Vers 10, da heißt es, und das ist etwas anderes wie das Wesen der Sünde, sondern das ist die Tatsünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, eine Tat, wir haben keine falschen Taten begangen, so machen wir ihn, nämlich Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht uns. Denn Gottes Wort sagt, wir sind alle abgewichen und wir haben alle gesündigt. Und wenn du behauptest, dass du nicht mehr sündigst, dann machst du Gott zum Lügner. Dann ist Gottes Wort nicht in dir, denn auch der Christ kann immer noch sündigen. Die Sünde ist das, was wir tun. Die Tat des Menschen, die persönlichen Sünden, es sind die Früchte von dieser Wurzel des Übels. Es ist der Ausfluss von dieser Quelle. Ja, es ist die Wirkung von dieser Ursache des natürlichen sündhaften Wesens. Und die Sünden, die sind bei uns sehr individuell und sehr unterschiedlich. Das zu unterscheiden ist wichtig. Sünde und Sünden, beides zusammen, bewirkt bei dem Menschen eine dreifache Auswirkung. Einmal die Sünde bewirkt Schuld. Die Sünde bewirkt Schuld. Da zerbricht die Beziehung zwischen dir und Gott. Und sie ist von Geburt an zerbrochen, weil wir eben im sündhaften Wesen sind. Sünde bewirkt auch Strafe, sie fordert Strafe. Sünde muss gesühnt und bestraft werden. Und Sünde ist auch eine Macht. Das Wesen der Sünde hat die Herrschaft des Menschen übernommen und die Sünde regiert mit Macht über den Menschen, der eben nicht Christ ist. Jetzt, was geschieht bei der Erlösung und bei der Errettung des Menschen? Die Bibel sagt, dass der Mensch, der Jesus als Retter annimmt, Gottes Gerechtigkeit erfährt. Er erlebt, dass seine Schuld von ihm genommen wird. Er wird befreit von dieser Schuld, weil Jesus Christus diese Schuld auf sich genommen hat. Das ist ja dieses alttestamentliche Bild der Opfer. Da ist dieser Sünder, der kommt mit seinem Opfertier, mit dem Stellvertreter. Er legt seine Hand auf dieses Opfer. Er macht sich eins mit diesem Stellvertreter. Er stützt sich darauf. Er glaubt, dass seine Schuld und Strafe nun vom Stellvertreter übernommen wird, der an seiner Stelle die Strafe auf sich nimmt. Und im Gegenzug wird der Sünder freigesprochen, weil die Schuld gesühnt ist und die Strafe vollzogen wurde. Seine Strafe wird von dem Stellvertreter bezahlt und gesühnt. Der Sünder wird begnadigt. Nicht, weil das Gericht über die Sünde hinfällig geworden wäre, sondern weil das Gericht ein anderer auf sich genommen hat, nämlich Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jetzt ist der Mensch in den Augen Gottes kein Sünder mehr, sondern er ist Kind Gottes. Er ist nicht nur gerechtfertigt, sondern er ist Gerechtigkeit Gottes. In Christus sind wir heilig, gerecht, vollkommen gemacht. Alles ist vollbracht. Drei kurze Punkte. Gottes Gnade. Sieh die Rechtfertigung in Jesus. Das meint, Gott sieht auf das, was Christus getan hat. Das Blut Jesu bewirkt diese Rechtfertigung in Jesus und der Glaube des Gläubigen besitzt diese Rechtfertigung. Gibt es jeweils diese interessanten Beispiele oder diese Bibelstellen dazu, die ich sehr eindrücklich finde. Und ich glaube, der Umgang mit dem richtige Umgang mit dem eigenen Versagen liegt am Verständnis der Rechtfertigung. In Römer 3, Vers 24 heißt es, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wir können nichts dazu tun. Es ist nicht deine Leistung und deine Tat, sondern durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Jesus selbst und seine Erlösung rechtfertigt uns. Das Blut Jesu bewirkt es. Kapitel 5, Vers 9 vom Römerbrief heißt es, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und der Glaube des Gläubigen besitzt diese Rechtfertigung. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Du darfst dich darauf stützen, du darfst dich darauf verlassen, was Gott getan hat und was Gott vollbracht hat. Und diese Folgen dieser Rechtfertigung sind Frieden und Ruhe. Sie stellen uns in eine neue Beziehung. Die Entfernung zwischen Gott und dem Sünder ist aufgehoben. Der Mensch ist mit Gott versöhnt und alle Schranken sind niedergerissen. Der Gläubige ist dem Herzen Gottes nahegebracht worden. Sein völliges Angenommensein und Ruhen in der Nähe Gottes. Wie heißt es in Epheser 2, Vers 13? Könnte man mit aufschlagen, Epheser 2, Vers 13. Da heißt es, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut Christi. Das Blut Jesu macht uns rein, macht uns frei, bringt uns in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott, nimmt all unser Scheitern auf sich. In einem alten Heilslied von einem Chorus heißt es von als müd und Sünden elend, Hand, die mich gesucht hat, Blut, das mich erkauft hat, Gnade, die mich wieder heimgebracht, Lob und Preis sei seiner Liebe Macht. Und hier kommt eine Macht ins Spiel, die gegen die Macht der Sünde jetzt streitet. Was ist mit dieser Macht der Sünde, die wir in unserem Leben immer wieder erleben? Diese Neigung abzufallen, zu scheitern, das zu tun, was wir nicht wollen. Das Gute. Ich will es ja, aber es gelingt mir nicht. Der Mensch, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, erlebt eine Wiedergeburt. Die Bibel sagt eine neue Schöpfung. Da ist etwas Neues zum Leben erweckt worden. Das, was Gott angesetzt hat, nämlich der Geist Gottes. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich finde es interessant, gerade im Epheserbrief Kapitel 2, wo Paulus dieses Einst und Jetzt miteinander gegenüberstellt. Einst wart ihr tot durch eure Übertretungen, Kapitel 2, Vers 1. Ja? Jetzt aber seid ihr lebendig. Einst wart ihr gefangen unter dem Fürst dieser Welt, aber jetzt seid ihr unter der Herrschaft Gottes. Ihr wart Kinder des Zorns von Natur aus, aber jetzt seid ihr Kinder Gottes. Dieses Einst und Jetzt ist so entscheidend in einem Leben. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass der Christ nicht scheitert, wenn er sein Leben auf die Gnade Gottes setzt. Aber wenn ein Mensch meint, ohne Gnade Gottes durchs Leben gehen zu können, dann scheitert er. Und dann muss er sagen, wie dieser Bergsteiger: Scheitern heißt dann nicht heimkommen, nämlich nicht bei Jesus ankommen. Das ist Scheitern. Diese neue Natur, diese neue, was Gott geschaffen hat in Jesus Christus, in der Wiedergeburt, das nennt die Bibel Geist. Und im Gegensatz zu die alte Natur, der alte Mensch, das Fleisch. Und diese neue Natur wird vom Geist Gottes regiert. Sie wird vom Geist Gottes beherrscht. Und manchmal ist ja diese eine Stelle da, die vielleicht Verwirrung schafft. In 1. Johannes 3, Vers 9, wo es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das ist eine interessante Stelle, ja. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Heißt es jetzt, dass der Christ, der wiedergeboren ist, also doch nicht sündigen kann? Ja, die neue Natur, die Gott uns schenkt, die kann nicht sündigen. Aber in uns ist eben auch noch die alte Natur, die immer noch den Hang zur Sünde hat und die sehr wohl sündigen kann. Und in diesem Spannungsfeld leben wir als Christen. Paulus beschreibt gerade in den Kapiteln Römer 6, 7 und 8 genau das. Und in Römer 7, da kommt er selber an diesen Punkt, wo er genau das aufgreift und wo er in Kapitel 7, Vers 18 sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Scheint ja schon ein Dilemma zu sein. Ja? Auch der Christ scheitert. Ich, elender Mensch, sagt er, dann in Vers 24, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Zum Scheitern verdammt? Zum Scheitern verurteilt? Also das Kreuz und die Auferstehung Jesu hat dem Teufel und der Sünde diese Macht genommen. Die Macht ist zerbrochen. Die Sünde hat kein Anrecht mehr in deinem Leben. Kolosser 2, Vers 13, wir schlagen mal gemeinsam auf. Kolosser 2, Vers 13. Da lesen wir von diesem Triumph, von diesem Sieg, wo Paulus ja in Römer 7 auch sagt, ich danke Gott. Für was dankt Gott? Dank Paulus Gott für diesen Sieg am Kreuz, nämlich von diesem gewaltigen Triumph, dass der Sündenmacht gebrochen wurde. Kolosser 2, Vers 13. Da lesen wir, auch euch, die ihr tot waret durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eurer Fleisches hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Macht des Teufels, die wurde entwaffnet. Wenn du als Ungläubiger unter dem Zwang unter Pflicht des sündigen Standes, weil du einfach nicht anders konntest, so bist du als Gläubiger heute frei davon. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst, aber du musst es nicht mehr. Du bist frei davon. So ein Beispiel, das ich mal gehört habe, und ich fand, es passt so gut. Was machst du, wenn du in einer Mietwohnung bist und monatlich deinen Mietzins zu bezahlen hast? Der Vermieter hat ja sein Recht darauf, dass du ihm monatlich deinen Mietzins ihm entrichtest. Er hat sogar die Macht, es einzufordern. Er hat es sogar die Macht, es einzuklagen. Du bist verpflichtet, diesen Mietzins zu entrichten. Jetzt möchte ich dich fragen, was würdest du tun, wenn nun der Besitzer des Miethauses wechselt? Das Haus wird verkauft. Du wohnst immer noch in der Miete und jetzt kommt der alte Mieter, klopft an deiner Wohnungstür und sagt, du hast mir die Miete zu entrichten. Jetzt kannst du aus Gewohnheit heraus sagen, ja, du bist ja letzten Monat auch da gewesen. Dann zahle ich es dir halt auch. Ja, wenn du es ihm zahlst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er nächsten Monat wiederkommt. Oder? Wenn du es ihm nicht zahlst, kommt er vielleicht nicht gleich wieder. Vielleicht probiert er es mal wieder. Den alles probiere, der kennt mich ja noch. Ist ja ähnlich, habe ich gedacht, genau so ist es im Leben eines Christen. Wenn du wiedergeboren bist, dann hat der Besitzer gewechselt in deinem Leben. Da ist jetzt Jesus der Herr, der, dem du gehörst, dem du verpflichtet bist, ihm zu gehorchen. Das kannst du mal sagen, der Mietzins zu bezahlen. Nein, der über dein Leben bestimmt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Teufel und der alte Mensch immer noch an der Wohnungstür anklopft und sagt, hör mal, das, was du letztes Jahr doch immer gemacht hast, das könntest du doch wieder machen. Das, was vor deiner Bekehrung doch so toll war und dir Spaß gemacht hat, das könntest du doch wieder tun. Und wie oft zahlen wir unseren Mietzins an den alten Besitzer, der kein Anrecht mehr hat, der keine Macht mehr hat, der nicht einmal das Recht hat, einzuklagen. Und hier ist entscheidend, sich bewusst zu machen, wessen Kinder wir sind. Hier ist entscheidend, für wen du als Christ lebst. Lebst du der alten Natur gemäß, den fleischlichen Begierden nachgehend, oder lebst du für Jesus dieser neuen Natur gemäß, getrieben vom Geist Gottes? Dieser Weg zwischen Kreuz, also deiner Bekehrung, und der Herrlichkeit, das heißt, wenn Jesus wiederkommt, ist ein Glaubensweg. Dieser ist nicht frei von Sünde, nicht frei von Problemen, nicht frei vom Versagen und vom Scheitern, aber es ist ein Glaubensweg. Was meint das? Ein Weg, an dem wir uns zu stützen haben auf Jesus, auf das, was er getan hat. Der Christ ist befreit, er ist begnadigt. Und jetzt kommt das dritte und letzte. Heiligung, ein lebenslanger Veränderungsprozess. Das Leben eines Christen steht unter der Machtwirkung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist möchte uns für die Ewigkeit und für die Begegnung mit Jesus vorbereiten. Wisst ihr, nichts Größeres und Herrlicheres gibt es doch als dieses Ziel zu haben, einmal bei Jesus zu sein. Und der Heilige Geist führt uns, er leitet uns, er ermahnt uns, ja, er erzieht uns sogar zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Er bereitet uns vor und möchte uns vorbereiten, in dieses Bild hineingestaltet zu werden, von dem wir abgefallen sind, nämlich in das Bild Jesu. Und dennoch sind wir erlöst, aber eben nicht vollkommen sündlos. Noch ist die Sünde in dieser Welt und in unserem Fleisch gegenwärtig. Wir sind nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Der Christ ist eben auch mit der Bekehrung und Wiedergeburt noch nicht fertig und am Ziel. Der Christ ist erlöst und wird erlöst. Wir sind gerettet und doch auf dem Weg zur Errettung. Und das muss uns immer wieder vor Augen geführt sein und immer wieder bewusst werden. Vollkommene Erlösung geschieht eben erst mit der Wiederkunft Jesu. Mit der Entrückung, wenn Jesus uns nach Hause nimmt. Und bis dahin befindet sich der Christ in diesem Veränderungsprozess, immer mehr in dieses Bild Jesu hineingestaltet zu werden. Und das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung. Ein Begriff, den viele heute nicht mehr was damit anfangen können. Leider gab es und gibt es immer noch ein falsches Verständnis von der Erlösung und von dieser Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da sagt Paulus den Thessalonichern, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das heißt, dieser Veränderungsprozess, immer mehr in das Bild Gottes hineingestaltet zu werden. Und dann ruft er auf, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet, von dem alten Lebenswandel fernhaltet. 1. Thessalonicher 4, Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern eben zur Heiligung. Gott hat uns berufen in diesen Veränderungsprozess des Scheiterns und des Wiederaufstehens, in diese Lebensschule Gottes. Heiligung ist eben der Prozess der Veränderung eines Kindes Gottes. Und es ist ein fortschreitendes Werk. Es hört nicht irgendwann auf und jetzt hast du es erreicht. Sondern es hört dann auf, wenn du der Wahrheit ins Auge schaust, nämlich Jesus. Es gab zwei extreme Ansichten und gibt es auch heute noch, ist nur nicht so in diesen Begriffen oftmals noch präsent. Einmal die Lehre vom Perfektionismus, die Lehre vom reinen Herzen. Hier handelt es sich um eine Lehre und eine Lehrüberzeugung, dass Vollkommenheit und Sündlosigkeit auf Erden erreichbar wäre. Die alte Natur ist weg. Alles ist neu geworden. Der Christ hat nur noch eben ein neues Leben und der neue Mensch und der alte existiert gar nicht mehr. Die radikale Form besagt, dass der Mensch auf Erden völlig sinnlos sein könnte. Manchmal begegnet das einem, wo Christen sagen, ja, ein Christ, ich kann nicht mehr sündigen. Du musst nur mal der Ehepartner fragen oder die, die ihn besser kennen, die das auch so sehen. Ja. Mit dem Aufkommen der pfingstcharismatischen Bewegung gab es im Anfang 20. Jahrhundert da große Verwirrungen. Und da gab es ja dann diese Berliner Erklärung. Und die Berliner Erklärung, da wird im vierten Bekenntnis diese Sichtweise abgelehnt. Ich lese es einfach nur mal vor, um ein bisschen zu verstehen, was damit und darunter verstanden wurde. In Besonderheit aber ist die unbiblische Lehre von sogenannten reinen Herzen für viele Kreise verhängnisvoll und für die sogenannte Pfingstbewegung förderlich geworden. Es handelt sich dabei um den Irrtum, als sei die innewohnende Sünde in einem begnadigten und geheiligten Christen ausgerottet. Wir halten fest an der Wahrheit, dass der Herr die Seinigen vor jedem Straucheln und Fallen bewahren will und kann. Mit Bibelstellen dann 1. Thessalonicher 5, Vers 23 zum Beispiel. Und dass dieselbe Macht haben, durch den Heiligen Geist über die Sünde zu herrschen. Aber ein reines Herz, das darüber hinausgeht, auch bei Gott geschenkter, dauernder Bewahrung mit Paulus Demütigen sprechen zu müssen, ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, empfängt der Mensch überhaupt auf Erden nicht. Auch das gefördertste Christ hat sich zu beugen vor Gott, der allein Richter ist über den wahren Zustand des Herzens. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So zu diesem Bekenntnis. Zitat Ende. Hier möchte ich sagen, es gibt auch keine zwei Stufen von Christen, die noch eine besondere Ausgießung des Geistes benötigen oder eine zweite Erfahrung begleitet von sichtbaren Zeichen, die dann einen anderen Heiligungsgrad erreicht hätten. Es gibt keine zwei Stufen von Christen. Wohl gibt es gehorsame und ungehorsame Christen. Das gibt es sehr wohl. So wie es auch Paulus in 1. Korinther 2, Vers 3 sagt, wo er sagt, es gibt fleischlich Gesinnte und es gibt geistlich Gesinnte. Es gibt Unmündige und Mündige. Aber es gibt nicht zwei Stufen. Auf der anderen Seite gibt es dieses Extrem des Antinomismus, die Lehre von der Freiheit des Gesetzes. Und nach dem ist der Christ nicht mehr an das Gesetz gebunden. Es überbetont die Gnade Gottes und führt zu einer, darf ich mal sagen, falschen Freizügigkeit. Manchmal auch unter dem Begriff bekannt des Libertanismus, bedeutet freigelassen. So nach dem Motto, alles ist erlaubt, tu was du willst, solange der andere damit keinen Schaden hat. Dietrich Bonhoeffer sprach von einer billigen Gnade. Und hier gerät eine moralische Freizügigkeit vielleicht gerade unter den Deckmantel einer falsch verstandenen christlichen Freiheit. Paulus sagt es mal in Galater 5, Vers 13, wo er sagt, denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Heute kann man manchmal verstärkt diese Tendenz wieder beobachten, so nach einer Ehren, strengeren, vielleicht gesetzlich konservativen Glaubensstil in der Vergangenheit, schwingt das Pendel auf einmal um in eine ganz große Freiheit. Das Reformationsjahr, habe ich manchmal den Eindruck, wird gerade auch da zum Anlass, wieder neu sich über die Frage auseinanderzusetzen, wie bringt man eigentlich Gesetz und Evangelium in den Gemeinden zusammen? Man soll weniger vom Gericht reden, vielmehr von der Gnade. Man spricht, dass man auch mehr, wie Jesus verstehen müsste, von einer Fehlerfreundlichkeit zu leben. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, wo es darum geht, um die neuen Dekaloge, das ist ein Begriff, den Luther selbst mal erwähnt hat, dass wir die Freiheit haben im Geist, neue Dekaloge, neue Gebote einfach aufzustellen. Die Frage ist, geht das ohne Gottes Wort und ohne den Maßstab des Wortes Gottes? Wie oft hört man manchmal den Begriff, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und dann verlässt man ein Stück weit auch biblische Aussagen. Der ausdrückliche Wille Gottes wird zurückgesetzt und ein angeblich individuelles Reden Gottes durch den Geist ersetzt. Selbst dann sogar, wenn Gottes Wort völlig dagegen spricht. Und hier möchte uns klar sein, weder eine Gesetzlichkeit, die meint, vor Gott etwas zu seiner Rechtfertigung leisten zu können, noch eine Gnade ohne Umkehr und Buße ist der Weg der biblischen Wahrheit. Bekehrte Menschen sind heilige Menschen, aber eben nicht perfekt. Wiedergeborene Menschen haben den richtigen Weg gewählt, ja. Aber die Buße ist nicht ein einmaliger Akt und dann kann ich mein altes Leben wieder weiterleben wie vorher. Sondern Buße ist eine Kehrtwendung, eine Änderung meiner Gesinnung, die dem Leben eine neue Richtung gibt und Jesus nachfolgt. Und auf dieser Nachfolge, auch da scheitern und fallen wir, aber Gott hebt uns in seiner Gnade wieder auf. Heiligung ist dabei eine wichtige Tatsache im Christenleben. Es ist die Fortsetzung eigentlich der Rechtfertigung. In Jesus leben wir aus der Gnade und Vergebung, auch wenn wir fallen. Ja, in Jesus bekommen wir die Kraft und Gnade für ein Leben in der Heiligung. In Jesus können Christen auch Sünde überwinden. Manchmal denke ich, der Mensch muss scheitern vielleicht. Mir geht es persönlich manchmal so. Denn wer meint, noch etwas zu sein, der braucht weder Vergebung, Gnade, noch Christus allein. Der mag vielleicht Christus wollen, aber nicht Christus wirklich brauchen. Manchmal denke ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum Gott manchmal gerade mein Scheitern gebraucht, um uns wieder ganz in seine Abhängigkeit zu ziehen. Bis zur Wiederkunft und Entrückung der Gemeinde stehen wir in diesem Spannungsfeld von Fleisch und Geist. Das Wollen und Vollbringen gelingt mir nicht, aber Gott vollbringt es für mich. Und das ist Gnade. Ich freue mich, dass wir uns eben ganz praktisch jetzt in den nächsten Einheiten damit auseinandersetzen dürfen, wie das aussehen kann. Wie gehen wir mit eigenem Versagen um? Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst durch und durch, unser Wesen, unsere Natur. Ja, unsere Voraussetzung oder Grundwesenszüge der Abneigung und des Scheiterns. Aber gerade auch da in diesem Spannungsfeld, Herr, wo wir oft drinstehen, wo wir Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Danke, dass du uns dein Wort gibst, das uns Klarheit geben möchte. Herr, dass du uns befreit hast durch deine Gnade. Das Scheitern ein Stück weit zu unserem Leben gehört, weil wir eben in dieser gefallenen Welt leben. Aber du uns in einen Prozess hineinnimmst, Herr, wo wir einmal in der Ewigkeit bei dir vollkommen frei sein werden von all dem, was uns zum Scheitern heute und jetzt in dieser Gegenwart immer wieder verleitet. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen.